Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Bahner Mikrofon herzlich willkommen. Mehr Raum, mehr Abstand. Die Deutsche Bahn will zu Weihnachten doppelt so viele Sonderzüge einsetzen wie sonst. Mehr dazu hören wir gleich. Garantiert 0,25% Zinsen. Der Garantiezins der Lebensversicherer für Neugeschäfte wird voraussichtlich bald drastisch sinken. Auch über die Lebensversicherer in der Zinsflaute hören wir gleich mehr. Zunächst aber zum deutschen Hoffnungsträger im Kampf gegen die Corona-Pandemie, die Mainzer Firma BioNTech, die zusammen mit dem Pharmakonzern Pfizer nun eine Notfallzulassung bekommen hat für den hauseigenen Impfstoff gegen Covid-19, und zwar in Großbritannien. Wohlgemerkt in dem Land, das wenige Wochen kurz vor einem chaotischen Brexit steht, der nicht nur den Handel, sondern auch Zuständigkeiten radikal verändern dürfte. Die erste Zulassung also für einen Corona-Impfstoff in der westlichen Welt und das erste Mal, dass die Mainzer Firma überhaupt ein Produkt auf den Markt bringt. Wie gut ist BioNTech also vorbereitet? Dazu gab es vor einer Stunde eine Pressekonferenz. Mischa Erhardt hat zugehört.
Bereits ab der kommenden Woche können Impfungen gegen Covid-19 in Großbritannien beginnen. Bis dahin rechnen die Beteiligten bei BioNTech, Pfizer und den Gesundheitsbehörden in Großbritannien mit rund 800.000 verfügbaren Impfstoffdosen.
We have started immediately the process of delivering our vaccine and we expect that the rollout of the vaccine in the UK will happen within the next couple of days.
Man habe sofort mit der Auslieferung begonnen und rechnet mit der Verimpfung bereits in den kommenden Tagen, sagte Özlem Türeci, Medizinchefin und Mitbegründerin von BioNTech, am Mittag in einer Pressekonferenz. Der Impfstoff des Mainzer Biotech-Unternehmens und seines amerikanischen Partners Pfizer gilt als einer der erfolgsversprechendsten Impfstoffe. Beide Unternehmen geben die Wirksamkeit nach den bisherigen Studien mit 95% an. In den USA und Europa haben beide Unternehmen ebenfalls bereits Notfall- oder Sonderzulassungen beantragt. Auch hier könnten bald die Zulassungen erfolgen, meint Thomas Schießle aus dem Analystenhaus Equities.
Die jeweiligen Zulassungsbehörden sind ja unabhängig voneinander und darauf bestehen die Behörden. Aber grundsätzlich kann man sagen, wenn zumindest einer der Beteiligten schon drüber geschaut hat und das für gut befunden hat, für zulassungsfähig befunden hat, dann werden die anderen sicherlich da nicht hinten anstehen wollen.
Die Produktion und Vorbereitung für das Verteilen des Impfstoffes direkt nach einer Zulassung laufen bei Impfstoffunternehmen und Logistikern bereits seit längerem auf Hochtouren. Bei dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff spielt dabei Tiefkühlung bei Transport und Lagerung eine entscheidende Rolle. Denn die sensiblen Vakzine brauchen bis zum Verabreichen eine Extremtemperatur von etwa minus 70 Grad Celsius. Dafür haben beide Unternehmen spezielle Transportbehälter auf Basis von Trockeneis entwickelt, in denen die Impfdosen aufbewahrt und verschickt werden können.
Das ist eine besondere Herausforderung und deswegen werden diese Impfungen denn dann wahrscheinlich auch nur in Zentren und auch nur auf der nördlichen Halbkugel wahrscheinlich zum Einsatz kommen, während andere Impfstoffe, die so eine Herausforderung, was die Logistik betrifft, also Tiefkühlung im Besonderen, nicht brauchen, die werden denn dann wahrscheinlich in anderen Einsatzgebieten und denn dann auch in dezentralen Verimpfungen vorgenommen werden.
Jedenfalls zahlt sich nun für BioNTech die Partnerschaft mit Pfizer aus. Denn das Pharmaunternehmen ist ein internationaler Konzern mit viel Erfahrung und entsprechendem Organisationsnetz anspruchsvoller Pharmalogistik. Für dieses Jahr geben beide Unternehmen an, rund 50 Millionen Impfdosen produzieren und ausliefern zu können. Im kommenden Jahr seien bis zu 1,3 Milliarden Dosen verfügbar. Experten rechnen damit, dass Sonderzulassungen auch in den USA und Europa noch in diesem Jahr kommen könnten. Dabei raten sie allerdings auch zur Vorsicht. Beobachten müsse man beispielsweise mögliche Langzeitnebenwirkungen. Auch ist aufgrund der Kürze der Impfstoffentwicklung noch unklar, wie lange der Impfschutz anhält und ob er auch bei kleineren Kindern und Schwangeren unproblematisch einsetzbar ist und wirkt.
Soweit Mischa Erhardt über den Erfolg von BioNTech und Pfizer jetzt in Großbritannien. Und damit gehen wir in den Frankfurter Börsensaal zu unserer Börsenreporterin Claudia Werle. Ja, Frau Werle, lässt sich denn da schon etwas an den Aktienkursen ablesen, eine Art Euphorie?
Ja, die Aktien von BioNTech, die werden an verschiedenen Handelsplätzen gehandelt. Hier am Börsenplatz in Frankfurt stehen sie mehr als 7% im Plus. Es ist ja eben schon angesprochen worden, in den kommenden Tagen und Wochen, da wird es mit Sicherheit noch weitere Zulassungen geben.
Ja, und dann gibt's heute noch einen Milliardendeal in der Tech-Branche, den wir uns jetzt genauer anschauen wollen. Im Börsengespräch der Cloud-Anbieter und SAP-Konkurrent Salesforce, der will über 27 Milliarden Dollar für über 27 Milliarden Dollar Slack übernehmen. Das ist eine Plattform für Bürochats, die durch das Distanzarbeiten im Homeoffice natürlich profitiert hat in den letzten Monaten. Ein recht teurer Deal also in den USA. Und die Frage ist aber, lohnt er sich dennoch?
Kurz vor der Sendung habe ich darüber mit Christoph Schmidt von Fekra Capital gesprochen. Wir sind füreinander gemacht, so der Salesforce-Chef gestern Abend nach Börsenschluss über diese teuerste Übernahme in seiner Firmengeschichte. Von Christoph Schmidt wollte ich zunächst wissen, wie er denn diesen Deal bewertet. Muss man sich jetzt Kompetenz zukaufen, um auf dem Markt überhaupt bestehen zu können? Hier seine Antwort.
Also finanziell ist es auf jeden Fall ein sehr mutiger Deal. Über 27 Milliarden US-Dollar, das ist eine ganze Menge Geld. Wir wissen ja, Salesforce ist ein sehr innovatives, auch ein sehr aggressives Unternehmen. Sie greifen ja den Markt an, der ja schon eigentlich gut verteilt ist. Das heißt, sie müssen solche Schritte gehen. Und das ist ein sehr cleverer Schritt, weil man natürlich dadurch die Möglichkeit hat, auch Slack weiterzuentwickeln, perfekt zu integrieren, so wie das beispielsweise Microsoft mit Teams bereits hat.
Da ein bisschen näher drauf geschaut. Microsoft Teams wird ja inzwischen bei vielen Unternehmen regelmäßig genutzt, um Konferenzen abzuhalten, um Weiterbildungsseminare in diesen Corona-Zeiten überhaupt zu ermöglichen. Wie stehen denn jetzt die beiden zueinander?
Also Microsoft ist etabliert am Markt durch Office, die Programme, die wir alle kennen, wie Word oder Excel, und eben auch durch Teams, was komplett integriert ist in dieser Softwareumwelt. Und das ermöglicht es Microsoft natürlich, alles aus einer Hand anzubieten. Weltweit hat das großen Erfolg. Es wird sehr stark genutzt. Und Salesforce ist quasi ein neuer Wettbewerber in diesem Feld. Hat natürlich auch eine Software-Architektur, die jetzt Unternehmenssoftware ist, nicht jetzt ausschließlich Bürosoftware, so wie das Microsoft hat. Etwas spezieller also. Aber diese Integration noch mit Videokommunikation und Chatkommunikation, das ermöglicht es künftig Salesforce näher an Microsoft heranzurücken, was ja diese Vorteile der Integration angeht.
Salesforce, Slack, sind die vor allem in den USA verbreitet?
Ja, das ist eigentlich eher ein Spieler, der sich eher in dem amerikanischen Raum tummelt. Aber es gibt auch in Deutschland Dependants, noch weltweit. Also es nimmt immer mehr zu. Aber wenn man das nüchtern betrachtet, sind sie immer noch sehr im amerikanischen Raum sehr stark verwurzelt. Was kann sich ändern in den nächsten Monaten?
Wo steht denn SAP in diesem Reigen?
SAP kommt natürlich von der klassischen Software, die man noch vor Ort installiert hat. Und ist vor ein paar Jahren dann in die Cloud gewandert. Das ist eine große, große Migration, die immer sehr viel Mühen erfordert, auch bei den Kunden sehr viel Veränderungen erfordert. Das macht es für SAP natürlich etwas schwieriger, weil Salesforce ja ausschließlich von der Cloud kommt. Das ist aber der Weg, den auch SAP gehen muss. Und sie haben natürlich kein eigenes Videokonferenzprodukt oder Chatprodukt. Aber es ist möglich zum Beispiel, dass man die SAP-Software mit allen möglichen Anbietern, wie unter anderem auch Slack, verbindet. Nur diese Integration kann man natürlich dann nicht schaffen, weil man ja nicht selber direkten Einfluss hat auf Slack.
Hat SAP überhaupt ein Interesse dran, in diesen Bereich vorzustoßen?
Den Eindruck habe ich momentan nicht, dass sie selber was dazu kaufen möchten oder selber was in der Richtung aufbauen, sondern sie werden einfach ihre Software kompatibel halten. So sieht es momentan aus zu allen anderen Anbietern wie Zoom und wie auch Slack. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie dann noch die Idee kommen, dann anders zu übernehmen. Da blieb ja nur noch Zoom.
Sagt Christoph Schmidt von Fekra Capital.
Soweit also Einschätzung zur Übernahme von Slack durch Salesforce. Frau Werle, schauen wir mal auf VW. Da ist der Machtpoker ja noch nicht vorbei. Das Präsidium des Aufsichtsrats hat gestern getagt, aber ist noch keine Entscheidung gefallen, ob der Vertrag des VW-Chefs nun verlängert wird oder nicht. Eine Hängepartie, die dem Kurs schadet langsam?
Gut, VW-Aktien sind 1% im Minus. Sie sind den ganzen Tag schon deutlich im Minus. Die Zukunft von Konzernchef, dies ist ja das eine. Es gibt eine ganze Reihe von weiteren personellen Veränderungen. Der VW-Elektrovorstand Thomas Ulbricht verlässt beispielsweise den Konzern. Er hatte unter anderem den Umbau des Werkes in Zwickau zu einem reinen Elektrostandort zu verantworten. Der Umbau eines gesamten Konzerns, das ist einfach eine sehr, sehr komplexe Sache.
Dann schauen wir mal auf den Gesamtmarkt, auf den DAX. Wird der denn getragen heute von der Impfstoff-Euphorie?
Also in deutlich steigenden Kursen zeigt sich das nicht. Ganz im Gegenteil, der DAX jetzt 0,5% im Minus bei 13.305 Punkten. Ich denke mal, eine solche Entscheidung ist erwartet worden und es ist einfach nur eine Frage der Zeit gewesen, wann und wo es in Europa zu den ersten Zulassungen für den neuen Impfstoff kommen würde.
Und der Euro, der ist derzeit sehr stark. Was steckt dahinter?
Der kostet 1,2044 Dollar. Das hängt mit dem schwächer werdenden US-Dollar zusammen. Der Dollar als Weltleitwährung wird viel gehandelt, gilt deshalb auch so etwas wie eine Krisenwährung. Und wenn sich die Zeiten etwas beruhigen, dann gibt er wieder nach.
Dann schauen wir noch auf den Rentenmarkt. Was tut sich da?
Die Umlaufrendite von -0,56 auf -0,53% gestiegen. Die Feinunze Gold kostet 1.823,65 Dollar.
Claudia Werde war das. Vielen Dank nach Frankfurt. Mehr Abstand, das soll in Zukunft auch die Deutsche Bahn bieten. Dafür haben Bund und Länder vor einer Woche gesorgt, als sie neue Reservierungsregeln auf den Weg gebracht haben. Seit Freitag sind für Alleinreisende nur Fensterplätze buchbar. Der Nebensitz soll also möglichst frei bleiben, was bei der derzeit geringen Auslastung in den Zügen kein Problem ist. Doch wie soll das rund um die Weihnachtsfeiertage laufen, wenn sich viele Bahnreisende auf den Weg machen, um ihre Familien zu besuchen? Ist da der Mindestabstand noch einzuhalten? Wie die Bahn ein Weihnachtschaos verhindern will, berichtet Sebastian Engelbrecht.
Die Deutsche Bahn rechnet zu Weihnachten mit einer durchschnittlichen Auslastung ihrer Züge von 35-40%. Das ist viel weniger als üblicherweise, aber immer noch deutlich mehr als gegenwärtig. Momentan liegt die Auslastung bei nur 20%. Damit die Fahrgäste sicher reisen und sich nicht anstecken, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten. Mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember setzt die Deutsche Bahn 15 neue ICE-Züge auf die Schiene. In der Zeit vom 18. bis 27. Dezember verkehren zudem 100 Sonderzüge. Das sind doppelt so viele wie sonst zu Weihnachten. Damit stehen täglich 13.000 zusätzliche Sitzplätze zur Verfügung. Zwischen Hamburg und Berlin verkehren die ICE-Züge mit dem Fahrplanwechsel im Halbstundentakt. Auf der neu elektrifizierten Strecke München-Zürich führt die Bahn ebenfalls einen dichteren Takt ein. Mit der Erhöhung der Kapazität soll eine geringe Auslastung der Züge auch über Weihnachten erhalten bleiben. Damit soll die Wahrscheinlichkeit, sich in der Bahn mit dem Coronavirus zu infizieren, niedrig bleiben. Im Fernverkehr wurde das Reservierungssystem bereits neu programmiert. So sollen Einzelreisende immer einen freien Platz neben sich haben. Der für den Personenverkehr verantwortliche Vorstand Berthold Huber betont:
Wir haben darüber hinaus dafür gesorgt, dass bei der Buchung gesehen werden kann, wie voll der Zug ist. Und wir werden auch, wenn die Buchung eines Zuges über 60% Auslastung prognostiziert ist, die Buchung für diesen Zug sperren.
Eine Reservierungspflicht lehnt der Vorstand der Bahn weiterhin ab.
Die Reservierungspflicht in Verbindung mit einer Sitzplatzbeschränkung führt dazu, dass sich die vorhandene und über Weihnachten mit Sicherheit stabile Nachfrage ein anderes Angebot sucht.
Es wäre dann zu erwarten, so Huber, dass die Reisenden in anderen Verkehrsmitteln, wie zum Beispiel Nahverkehrszügen, länger und enger zusammensäßen. Das wolle man vermeiden. Im Dezember will die Deutsche Bahn zudem mehr Sicherheitspersonal einsetzen. In der Hälfte aller Fernzüge sollen Sicherheitsteams an Bord sein, die überprüfen, ob die Reisenden Masken tragen. Das Unternehmen bemüht sich auch um mehr Hygiene in Zügen und auf Bahnhöfen. Rolltreppen sollen mit UV-Licht desinfiziert werden. Jeder Zug werde zweimal am Tag gereinigt, also doppelt so häufig wie vor der Corona-Zeit. Treppenhandläufe und Bedienungsknöpfe in Aufzügen will die Bahn mit einem Speziallack versehen und damit vor Viren und Bakterien schützen. Natürlich sind alle Bemühungen um mehr Sauberkeit und mehr Platz mit zusätzlichen Kosten verbunden. Berthold Huber ist aber überzeugt, dass sich diese Ausgaben langfristig lohnen. Die Bahn habe ohnehin hohe Fixkosten.
Deshalb ist es von Vorteil, Züge zu fahren, auch mit vergleichsweise weniger Fahrgästen, weil die Umsätze, die wir auf diese Art und Weise machen, einen Teil unserer hohen Fixkosten decken und sie wirtschaftlich noch schlechter dastünden, wenn sie den Umsatz mit den wenigen Fahrgästen nicht machen würden.
Erklärt Bahnvorstand Huber im Beitrag von Sebastian Engelbrecht. Die Zeiten, als Lebensversicherungskunden noch Zinsen in Höhe von 4% versprochen wurde bei Vertragsabschluss, die sind längst vorbei. Die Niedrigzinsphase setzt auch den Lebensversicherern zu, die es immer schwerer haben, ihr Geld so anzulegen, dass sie die Versprechen der Vergangenheit überhaupt erfüllen können. Und auch bei zukünftigen Verträgen macht sich die Zinsflaute bemerkbar. Versicherungsmathematiker empfehlen nun eine drastische Senkung des Garantiezinses. Was das bedeutet, erklärt Brigitte Scholtes.
0,25%. Mehr Rendite sollen die Lebensversicherungen nicht mehr garantieren dürfen, wenn Kunden 2022 eine neue Police bei ihnen abschließen. Das schlägt die Deutsche Aktuarvereinigung vor. Bisher liegt dieser Höchstrechnungs- oder Garantiezins noch bei 0,9%. Das aber ist eine Rendite, die die Versicherer im aktuellen Niedrigzinsumfeld kaum noch erzielen können. Wegen der Corona-Krise seien die Zinsen am Kapitalmarkt nochmals um 20 bis 50 Basispunkte zurückgegangen, begründet die Aktuarvereinigung ihre Empfehlung. Der Garantiezins soll auch verhindern, dass sich die Versicherer mit den Garantieversprechen übernehmen. Doch sei der Garantiezins ja nicht die Rendite, die der Kunde am Ende erhält, sagt Guido Bader, Vorstandsvorsitzender der Aktuarvereinigung.
Die eigentlichen Renditen und Erträge, die aus einem Lebensversicherungsprodukt rauskommen, hängt natürlich von der Kapitalanlage ab. Und eine etwas chancenreichere Kapitalanlage eröffnet den Kunden natürlich auch die Möglichkeit für eine höhere Rendite. Aber dazu müssen die Garantien eben reduziert werden.
Denn um diese Garantie geben zu können, muss die Lebensversicherung auch wieder Kapital aufwenden, um diese abzusichern. Bader fordert aber noch mehr.
Wir plädieren daher, auch bei geförderten Produkten wie Riester, diese Garantie bei Rentenbeginn, die heute 100% der gezahlten Beiträge ist, abzusenken auf einen Wert von zum Beispiel 80%, weil dadurch kann mehr von dem Sparkapital wieder chancenorientiert angelegt werden. Und dadurch hat der Kunde die Möglichkeit zu partizipieren.
Ohnehin bieten Schätzungen zufolge nur noch ein Drittel der etwa 80 Lebensversicherer in Deutschland Policen mit Garantiezins an.
Ich denke, dass eine klassische Lebensversicherung mit einem Garantiezins, was ja vor 20 Jahren das Lieblingsinvestmentprodukt der Deutschen war, nicht mehr besonders interessant ist.
Sagt Philipp Häßler, Analyst bei Pareto Securities.
Letztendlich, denke ich, sind die neuen Produkte, die die Versicherungen anbieten, also ohne einen Garantiezins, das wird mehr und mehr an Bedeutung gewinnen. Und das ist klar, die Zukunft bei der Allianz oder bei der ERGO spielt vor allem da die Musik.
So senkt die Allianz vom kommenden Jahr an die laufende Verzinsung für ihre klassischen Lebensversicherungen von 2,5 auf im Schnitt 2,3%. Aber auch die laufende Verzinsung bei den Policen ohne Garantiezins senkt die Allianz von 2,6 auf 2,4%. Der Bundesfinanzminister entscheidet letztlich über die Höhe des Garantiezinses. Im Frühjahr hatte das Ministerium eine Neuregelung wegen der Corona-Pandemie verschoben. Nun aber dränge die Zeit, sagt Guido Bader von der Deutschen Aktuarvereinigung, nämlich den Garantiezins zu senken, aber auch auf Garantien auf den vollständigen Erhalt der Beiträge zu verzichten, eben bei den Riester-Verträgen als auch bei der betrieblichen Altersvorsorge.
Aus Frankfurt berichtete Brigitte Scholtes. Die Art, wie wir bezahlen, bar, mit Karte oder mit dem Smartphone, hat sich in den vergangenen Jahren schon geändert. Die Pandemie treibt diese Entwicklung nun weiter voran. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Jessica Sturmberg.
Um den Kontakt an der Kasse zu reduzieren, bezahlen seit der Viruspandemie deutlich mehr Menschen bargeldlos. Jeder vierte Bezahlvorgang im Euroraum ist mit Karte, ergab eine Umfrage der Europäischen Zentralbank. Bei der Erhebung 3 Jahre zuvor war es noch etwa jeder fünfte Bezahlvorgang. Viele Europäer wollen das auch nach der Pandemie beibehalten. Die meisten Bargeldzahlungen gibt es nach der EZB-Auswertung in Malta mit 88% der Transaktionen, dicht gefolgt von Zypern und Spanien. Auch in Deutschland sind es mit 77% noch vergleichsweise viele Menschen, die mit Scheinen und Münzen bezahlen. Die Niederländer tun dies am seltensten mit 34%. Der Reisekonzern TUI bekommt voraussichtlich noch weitere Hilfen vom Staat. Der in der Corona-Krise etablierte Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes, WSF, berate über ein drittes Paket staatlicher Hilfen für den Tourismuskonzern, berichten verschiedene Nachrichtenagenturen. Auf dem Tisch liegen demnach mehrere Instrumente. Größter Baustein sei eine staatliche Beteiligung über eine sogenannte stille Einlage. Weder TUI noch die Bundesregierung wollten sich bislang dazu äußern. Der Staat stützt den Hannoveraner Konzern bereits mit 3 Milliarden Euro. Insidern zufolge verhandelt TUI derzeit über einen Kapitalbedarf von weiteren 1,5 bis 1,8 Milliarden Euro. Im Strafprozess um die Insolvenz des Windparkentwicklers Windreich ist Unternehmensgründer Willi Balz zu 4 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt worden. Das Landgericht Stuttgart sah es als erwiesen an, dass Balz sich unter anderem der vorsätzlichen Insolvenzverschleppung, des Betrugs, der Untreue, der veruntreuenden Unterschlagung und des Insiderhandels schuldig gemacht hat. Windreich mit Sitz in Wolfsschlugen im Kreis Esslingen hatte sich auf Windkraftanlagen an Land und auf hoher See spezialisiert und im September 2013 Insolvenz angemeldet, war aber nach Ansicht des Gerichts schon sehr viel früher zahlungsunfähig. Beim Strafmaß blieb das Gericht nur geringfügig unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte in ihrem Plädoyer hingegen einen Freispruch gefordert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
Jessica Sturmberg, vielen Dank. Und wir kommen zur Wirtschaftspresse. Das Ende der Steinkohlekraftwerke ist ein Thema in den Kommentarspalten heute, aber auch die von den EU-Finanzministern gebilligte Reform des Euro-Rettungsschirms ESM.
Auf das Handelsblatt wirkt die ESM-Reform wie aus der Zeit gefallen. Sie wird die Währungsunion nicht in dem Maß krisenfester machen, wie es sein müsste. Der einzige wesentliche Schritt nach vorn ist die bessere Absicherung von Bankenpleiten im Euroraum. Der Euro-Rettungsschirm kann ab 2022 und damit früher als geplant den Bankensicherungsfonds mit Geld versorgen, sollte es diesem im Falle einer Bankenkrise ausgehen. Auf die nächste Finanzkrise ist Europa besser vorbereitet. Das ist ein grundsätzliches, aber in diesen Zeiten besonders wichtiges Signal. Denn niemand weiß, was alles auf den Bankensektor zukommen wird, sollte es infolge der Corona-Pandemie zu einer Pleitewelle kommen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung gibt zu bedenken, die ESM-Beteiligung durchbricht das Prinzip, dass Steuerzahler nicht für die Schieflage einer Bank einstehen sollen. Während der Abwicklungsfonds durch Bankenabgaben finanziert ist, ist am ESM über die Kapitaleinlagen der Mitgliedstaaten die öffentliche Hand beteiligt. Doch ist dieser Streit um Prinzipien noch relevant? Schon, weil die Gefahr neuer Kreditausfälle mit der Dauer der Corona-Krise steigt, hat der Backstop als Sicherheitsnetz Sinn. Wie gut dieses geknüpft ist, weiß aber niemand genau. Erst 6,5 Jahre läuft das RWE-Kohlekraftwerk in Hamm und auch Vattenfall wird im nächsten Jahr sein Kraftwerk Hamburg-Moorburg 5 Jahre nach Inbetriebnahme stilllegen. Für beide Konzerne dürften es gigantische Fehlinvestitionen gewesen sein, meint die Tageszeitung Taz aus Berlin. Der Ausbau der erneuerbaren Energien und der gestiegene CO2-Preis, zwei Entwicklungen, an die die Betreiber offenbar lange nicht geglaubt haben, machen Kohlekraftwerke schlicht unwirtschaftlich. Viel Entschädigung bekommen die Konzerne fürs Abschalten nicht. Mitleid ist dafür aber nicht angebracht. Die Süddeutsche Zeitung wertet Moorburg als Mahnmal. Es hält Lehren auch für andere Industrien bereit. Wer ungeachtet aller Erkenntnisse zum Klimawandel noch in fossile Technologie investiert, sei es in die Produktion von Verbrennungsmotoren oder auch in neue Gasinfrastruktur, kann schon übermorgen auf einer Investitionsruine setzen. Niemand wird behaupten können, es habe an Warnungen gefehlt. Wie weh das tut, weiß Vattenfall.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Zum aktuellen Ermittlungsstand nach der Amokfahrt in Trier können Sie gleich mehr erfahren. In Deutschland heute, dann nach den Nachrichten, dann mit meiner Kollegin Claudia Hennen am Mikrofon. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner. We'll be right back.